Mama, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und heute bist du ja zum ersten Mal von mir eingeladen worden, um über das ganz besondere Thema Insulin und Diabetes und Co. zu sprechen. Magst du dich einmal bei unseren Hörern vorstellen?
Ja, vielen Dank, Helen, dass ich auch mal eingeladen werde, mit euch einen Podcast zu machen. Und zwar, ja, ich bin Linda Backhaus, bin Geschäftsführerin von Das gesunde Tier. Und mein Hauptaugenmerk liegt auf der Produktentwicklung und auch auf der Entwicklung von Spezialfuttersorten oder Spezialnahrungsergänzern. Und wir werden heute über das Thema Blutzucker und Glukoseintoleranz sprechen wollen. Und ich muss gleich dazu sagen, dass das eins meiner Lieblingsthemen ist, weil es mich auch selbst betrifft. Und von daher ich da hoffe, etwas beitragen zu können.
Genau. Ja, wie betrifft es dich selber oder warum bist du so verrückt nach dem Thema Blutzucker und Insulin und wie bist du da dazu gekommen?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja jetzt selbst auch schon in die Jahre gekommen und da achtet man natürlich auch ein bisschen besser auf seine Blutwerte und auch auf seinen eigenen Stoffwechsel und wir sind ja sowieso immer mit dem Thema Gesundheit beschäftigt und da habe ich halt festgestellt, dass auch bei mir einiges im Argen lag und gerade in Bezug auf Blutzucker. Und also mein Langzeitzuckerwert war einfach nicht bedenklich, aber einfach zu hoch. Und da habe ich lange recherchiert, welche Zusammenhänge es da im Körper gibt. Und weil ich ja auch weiß, auch von unseren Hunden, dass der Stoffwechsel einfach das Entscheidende ist, worauf man achten muss, um einfach auch ein langes und ein gesundes Leben zu führen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann gemerkt, oh Schreck, der Blutzucker ist zu hoch. Und und dann bin ich einfach auf ganz viele interessante Dinge gestoßen, die sich so im Körper abspielen und warum. Also ich muss ja auch immer alles verstehen, warum ist das so? Und habe dann gemerkt, dass man da auch ganz, ganz viel auf den Hund übertragen kann, auf den Organismus. Und auch dort wird meines Erachtens einfach zu wenig Vorsorge betrieben. Und da hoffe ich, dass wir dem jetzt damit entgegenwirken können.
Mhm. Ja, beim Hund ist es ja wirklich so, dass es so diese prädiabetische Vorsorge nicht unbedingt gibt. Also die meisten Halter wissen nicht unbedingt, auf welche Symptome sie achten müssen. Auch in der Tiermedizin wird das nicht so richtig besprochen. Es ist immer nur, entweder hat der Hund dann Diabetes oder hat keins. Was kannst du uns dazu sagen? Worauf sollte man achten?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, es gibt ja zwei Arten von Diabetes-Vorstufen oder Diabetes. Also ich fange mal damit an. Junge Hunde sind gesund, bewegen sich viel, haben ein ganz gutes Gewicht und irgendwann kommt aber dann das Alter, wie bei uns Menschen auch, bewegen sich nicht mehr so viel, werden übergewichtig und da mit zunehmender Fettmasse, sage ich einfach mal, oder mit zunehmendem Gewicht wird natürlich auch die Bauchspeicheldrüse etwas langsamer, beziehungsweise die Zellen werden etwas verhärteter. Und das Problem ist ja dann in dieser Phase, dass die Zellen langsam sich etwas, sage ich mal, verkrusten, so will ich mal sagen, und sich nicht mehr so gut öffnen. Den Zucker, die Kohlenhydrate, alles wird ja zu Zucker verarbeitet, in die Zellen einzuschleusen. Das nennt man eigentlich sozusagen Insulinresistenz. Das heißt, die Zelle kann die Nährstoffe nicht mehr gut aufnehmen. Und das ist schon der erste Punkt, wo wir eigentlich beim Hund einschreiten müssten.
Ja.
Dummerweise macht das keine Symptome groß am Anfang.
Das merkt man dann nicht unbedingt. Das ist dann so ein schleichender Prozess.
Ja, das merkt man nicht unbedingt, wenn man nicht bestimmte Blutwerte untersucht.
Mhm.
Und es gibt natürlich Hunde, die neigen von ihrer Rasse oder von ihrer Disposition eher zu Diabetes. Da ist also ganz vorneweg sind das die Schnauzerrassen.
Mhm.
Und natürlich auch so Rassen, alle Hunde, die gerne essen, kann ich jetzt mal so zusammenfassen. Ne?
Gelmops, Labrador.
Richtig, genau.
Ne? Das heißt, also, Übergewicht ist auf jeden Fall ein Risikofaktor, ein großer.
Ja, Also Übergewicht tatsächlich ist sowas, was dazu beiträgt, in die Insulinresistenz zu kommen und auch eine spätere Diabetes zu entwickeln. Aber es kann auch lange, ganz lange Zeit bei der Insulinresistenz bleiben.
Ja.
Und da setzt meines Erachtens wirklich dann die Tiermedizin oder die Vorsorge an, weil das wird viel zu wenig untersucht. Das heißt, die Hunde kommen dann mit typischen Diabetes-Symptomen. Also sage ich jetzt mal, typische Symptome, die man erkennt, sind eigentlich ähnlich wie beim Menschen auch. Viel Durst, Gewichtabnahme, ständig müde, auch, sage ich mal, Verhaltensauffälligkeiten können dazugehören, trockene Haut. Das sind so typische Symptome für die Diabetes. Und die können in leichter Form auch bei der Insulinresistenz schon auftreten. Und da ist es so, dass wir darauf achten können, wenn wir sehen, wir haben einen Hund, der zu Übergewicht neigt oder auch ein paar Kilo zu viel hat, wirklich dann so ab 5, 6 Jahren beim Tierarzt auch mal anzusprechen, zu sagen, es gibt da einen Wert. Also viele, die sich mit Blutzucker auseinandersetzen, kennen den Langzeitzuckerwert, also den HbA1c-Wert für den Menschen. Den gibt es auch umgerechnet für den Hund.
Okay.
Und das ist der Fructosamin-Wert. Und den kann man im Labor testen. Und wenn der, also ich rate auf jeden Fall auch dazu, selbst wenn der noch im Normbereich ist, aber an der oberen Grenze, wirklich da schon einzuschreiten.
Ja. Und dann einfach den Tierarzt mal zu fragen, ob der Wert mal gemessen werden kann. Und
ja, also ich würde das wirklich in die Routine Untersuchung, die man ja in der Regel mit dem Jahr einmal im Jahr macht, einbauen und dann sagen, lassen Sie uns den mal messen und dann nach dem Ergebnis schauen und dann kann man schon eine Tendenz erkennen.
Okay, wir haben ja jetzt eben kurz über die körperlichen Symptome gesprochen, die dann so auftreten können. Gibt es auch noch was, worauf man so im Verhalten achten kann? Weil beim Mensch ist das ja auch manchmal so, dass Diabetiker öfter mal, sag ich mal, ein bisschen Stimmungsschwankungen haben können oder beziehungsweise einfach, ja, die Achterbahn des Insulins wird ja auch irgendwas auslösen im Körper, also Stress auch, ne?
Ja.
Ja.
Also, sage ich mal, Insulin ist ja das Hormon, was die Bauchspeicheldrüse produziert, damit die Glucose überhaupt in die Zelle kommen kann. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Bauchspeicheldrüse sehr viel normal Insulin produziert, aber die Zelle kann es nicht aufnehmen. Also wenn dieser Metabolismus, sage ich einfach mal, gestört ist, dann können auch beim Hund Symptome auftreten und die sind hauptsächlich Haut, also trockene Haut, struppiges Fell, aber auch, wie du es jetzt gerade auch angesprochen hast, Verhaltensauffälligkeiten, Trägheit, Unlust spazieren zu gehen, ein erhöhtes Schlafbedürfnis beim Hund. Das sind so, dann sagt man oft, ja, auch der ist ja auch ein bisschen moppelig, der muss halt ein bisschen mehr schlafen. Nein, es kann wirklich auch mit einem gestörten Stoffwechsel zusammenhängen.
Okay. Und was würdest du sagen, sind so Gefahrenherde, die öfter mal dann später zu Diabetes führen können in der Hundeernährung oder vielleicht auch andere Faktoren?
Ja, also auch da gibt es sehr viele Parallelen zu Menschen. Es ist so, dass ein erhöhtes Stresspotenzial beim Hund auch zu Blutzuckerstörungen führen kann, weil ein erhöhtes Stresspotenzial, ich sag mal, zwei Hunde leben zusammen, verstehen sich aber nicht. Es steht ein Umzug an, der Hund ist gestresst. Oder der Hund ist oft in lauten Umgebungen und ist gestresst. Es gibt ja Rassen, die tangiert es, andere Rassen tangiert es weniger.
Ja.
Und durch den Stress produziert der Körper das Stresshormon Cortisol. Und Cortisol ist genau der Gegenspieler von Blutzucker, also vom Insulin. Das heißt, je höher der Stresspegel, desto schlechter ist die Verstoffwechselung von Zucker. Also das heißt, auch beim Hund, der Neigungen hat dazu, wirklich darauf achten, dass man Stresssituationen minimiert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und was die Ernährung betrifft, ist es so, dass wir darauf achten sollen, dass wir auf keinen Fall, also das empfehlen wir nicht, kohlenhydratfrei ernähren, weil der Körper, auch wenn er eine schlechtere Verstoffwechslung hat, den Zucker braucht. Vor allem, ich sage jetzt immer bewusst Zucker, weil ich meine damit natürlich Kohlenhydrate, weil die auch für den Gehirnstoffwechsel extrem wichtig sind. Das heißt, es gibt ja sogar auch eine Insulinresistenz im Gehirn und die kann auch zu Anfällen oder zu epileptiformen Anfällen führen. Das heißt, wenn wir dem Gehirn und dem Stoffwechsel nicht genügend Kohlenhydrate zur Verfügung stellen, hat das auch extrem negative Auswirkungen und kann sogar den Diabetes noch verstärken. Also da muss man schon vorsichtig sein. Ne?
Das heißt, bei der Ernährung ist natürlich zu viele minderwertige Kohlenhydrate in Form von Weizen oder Mais und so weiter nicht gut, aber auch eine kohlenhydratfreie oder arme Ernährung, wie es ja oft beim BAFEN ist, auch nicht. Das heißt, ein Mittelweg mit gesunden, langkettigen Kohlenhydraten ist dann
genau das Beste. Okay. Wichtig ist einfach, dass wir Futtersorten haben, die zum einen natürlich für den Diabetiker oder den insulinresistenten Kohlenhydrat reduziert sind. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Aber die Kohlenhydrate, die dann dort verwendet werden oder die wir empfehlen im Futter, sollten möglichst niederglykämisch sein,
ja.
Also langsam in den Blutzucker langsam erhöhen und auch versetzt sein mit möglichst viel Ballaststoffen, weil die Ballaststoffe die Aufnahme des Zuckers im Blut auch verlangsamen und somit natürlich auch den Blutzuckeranstieg verhindern.
Auf das Ernährungsthema kommen wir gleich nochmal zurück, da gehen wir dann nochmal tiefer ein. Und das heißt, wir haben jetzt den Faktor Stress, Ernährungsfehler, haben wir gesagt.
Ja.
Wahrscheinlich dann Bewegungsmangel.
Bewegungsmangel wäre jetzt das Nächste, genau, richtig. Auch da ist es so, das ist ja beim Menschen genauso. Das heißt, Bewegung ist ausschlaggebend für jeden Stoffwechsel in allen Belangen,
ja.
Aber auch natürlich zur Verarbeitung von Blutzucker. Und da ist es auch wichtig, dass die Bewegung baut ja Muskulatur auf. Und je mehr Muskulatur der Hund hat, desto mehr Potenzial hat er ja auch, die Glucose zu verwerten.
Ja.
Und daher ist die Bewegung erstmal wichtig und dann auch tatsächlich bei der Bewegung darauf achten, dass man sie nach der Fütterung macht. Weil auch da ist es so, dass Füttern, Hinlegen und Blutzuckeranstieg natürlich schlechtere Variante ist, als einfach nach der Fütterung noch mal eine Runde zu laufen.
Okay. Natürlich dann, sage ich mal, in angemessener Form, dass der Hund jetzt nicht mit vollem Magen dann irgendwie rennt und so weiter, aber ganz normale Bewegung.
Ja.
Das heißt, das ist das, warum man als Mensch, wenn der Insulinspiegel zu hoch ist, dann Treppen laufen soll oder sowas, um die Muskeln zu aktivieren.
Wenn der Blutzucker zu hoch ist.
Genau,
wenn der Blutzucker ansteigt, ist es so, kann man mit Bewegung eine sehr schnelle Reaktion hervorrufen, weil dann die Zuckerverstoffwechslung über die Muskulatur funktioniert und nicht übers Blut.
Okay.
Das heißt, die Muskulatur baut dann direkt den Zucker ab.
Sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal Stress, dann haben wir Ernährungsfehler, dann haben wir Bewegung. Was gibt's noch? Wie ist es so, alles, was auf die Bauchspeicheldrüse einwirkt, wahrscheinlich? Also, ich meine, negative Effekte von zum Beispiel Medikamenten und so weiter.
Ja, also alles, was die Bauchspeicheldrüse in ihrer Funktion hemmt. Auch da ist es so, viele verwechseln oft Insulinmangel oder schwache Bauchspeicheldrüse mit Pankreatitis, weil das ist auch immer wichtig auseinanderzuhalten. Die Pankreatitis ist ja eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse,
ja.
Hat aber eigentlich in erster Linie mit der Ausschüttung oder der Produktion von Insulin wenig zu tun, kann aber im chronischen Verlauf dazu führen, dass die Produktion von Insulin eingeschränkt ist.
Okay.
Das heißt, die Unterstützung vom Pankreas durch leicht verdauliche Ernährung, auch die Zufuhr von Fett, also die Glucose, also die Blutzucker geschwächten Hunde, sage ich mal, sind natürlich so, dass sie aufpassen müssen mit den Kohlenhydraten, aber auch mit den Fetten.
Mhm.
Also man kann dann nicht sagen, oh, dann gibt man einfach mal viel mehr Fett statt Kohlenhydrate, weil auch das ist natürlich für die Bauchspeicheldrüse nicht unbedingt immer förderlich.
Mhm. Okay.
Was man aber auch noch erwähnen kann, ist, wenn Hunde an bestimmten Erkrankungen leiden. Mhm. Zum Beispiel an dieser Nebennierenerkrankung, Cushing-Syndrom, mhm. Was ja zur Folge hat, dass sehr viel Cortisol ausgeschüttet wird.
Mhm.
Das hemmt natürlich auch den Blutzuckereinbau.
Ja.
Das kennt man ja von der Gabe von Cortison. Mhm. Da geht ja der Blutzucker auch nach oben.
Ah, okay.
Und das ist so, dass Cushing-Syndrom ähnlich reagiert im Körper und dass eine Krankheit ist, die natürlich die Blutzuckerregulation erschwert,
mhm.
aber auch oftmals kommt es bei hormonellen Disbalancen, mhm. wie zum Beispiel bei Hündinnen, wenn sie nicht kastriert sind, kann schon mal sein, dass eine hormonelle Imbalance auch die Blutzuckerregulation stört.
Ah, okay. Mhm.
Und da ist es oft so, dass man dann durch eine Kastration mhm. Da gute Erfolge hat, das wieder zu regulieren.
Mhm. Mhm. Das heißt, das wäre dann auch ein Faktor, der so eine Kastration bei der Hündin dann
rechtfertigen
ja. würde.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Okay. Mhm. Interessant.
Ja.
Ja. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Ernährung, weil wir haben ja jetzt unser neues Futter Gluco entwickelt, was nächste Woche dann gelauncht wird. Und das ist genau ein Futter, was auf den Blutzuckerhaushalt einwirken kann. Mhm. Und ja, kannst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen? Was haben wir uns dabei gedacht und wie ist das Futter konzipiert?
Ja, also Gluco ist ja sozusagen eine unserer Spezialfuttersorten,
mhm.
die wir sozusagen als Diät-Alleinfuttermittel zur Verbesserung der Glukoseversorgung gerade bei Diabetes mellitus entwickelt haben. Mhm. Und die Idee hinter dem Futter ist, dass wir, sage ich mal, diese Ansprüche, die wir ja jetzt eben auch schon besprochen haben,
mhm.
Dort sage ich mal, sozusagen als Rezeptur gebaut haben.
Mhm.
Also wir haben darauf geachtet, dass wir langkettige Kohlenhydrate verwenden in abgespeckter Form. Also das Futter hat ungefähr 10-15% weniger Kohlenhydrate mhm. als normale Futtersorten. Wir arbeiten ja mit Buchweizen. Buchweizen ist zwar eine sehr hochwertige, aber für den Diabetiker sehr gut verwertbare Kohlenhydratquelle mit einem hohen Ballaststoffanteil.
Mhm.
Dann haben wir leicht verdauliche Proteine, also Truthahn
mhm.
und sehr hochwertige Fette. Das ist auch für den Diabetiker enorm wichtig, mhm. weil wir dort, denke ich mal, ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, aber wir haben uns für das Kokosfett entschieden,
mhm.
weil wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen mhm. können. Wir können zum einen den Glukosestoffwechsel auf dem metabolischen, also auf der Stoffwechselebene verbessern, aber auch im Gehirn.
Ist das MCT-Öl, was wir verwenden?
Genau. Mhm. Viele okay. kennen das. MCT-Öl wird ja viel in der modernen Ernährung verwendet.
Mhm. Und
das ist genau der Grund. Das ist eine mittelkettige Fettsäure, die speziell auf die Verwertung von der Glucose im Körper trifft.
Okay.
Mhm. Dann natürlich auch viele Ballaststoffe, Chiasamen, Gemüse, eine schöne Gemüsemischung, die uns gute Ballaststoffe auch liefert. Und dann natürlich mit der Gemüsemischung den Anstieg des Blutzuckers im Schach halten.
Mhm. Keine zuckrigen Gemüsesorten, sondern...
Nein,
mhm.
alles zuckerarme Varianten
mhm.
und natürlich auch, also alles, was die Rezeptur beinhaltet, um mhm. wirklich möglichst den Glukosestoffwechsel zu erleichtern mhm. und auch die Ernährung bei einer bereits bestehenden Erkrankung gut zu managen.
Mhm. Okay.
Aber... Was ich da noch gerne dazu sagen würde, ist, dass Gluco tatsächlich nicht nur geeignet ist für Hunde, die bereits manifest Diabetes haben oder auch Insulinspritzen brauchen, sondern auch in dieser frühen Phase
ja.
schon verwendet oder gefüttert werden kann,
mhm.
weil es auch da den Stoffwechsel total entlastet und vielleicht auch gar nicht erst in diese in diesen manifesten Diabetes rutscht.
Es gibt ja jetzt mal so, sag ich mal, im Podcast gesagt, dürfen wir das ja auch viele Erkrankungen, wo es sich lohnt, einmal auf den oder auf den Blutzucker zu achten, dass der möglichst gleichbleibend bleibt über den Tag, ne, und da nicht so viele Spikes sind. Und da kann man jederzeit auch bei uns in der Medical-Beratung bei unseren Tierärzten einmal nachfragen, ob das, sag ich mal, das Krankheitsbild des Hundes auch eins ist, wo man darauf achten sollte, dass der Hund nicht so viele Spikes über den Tag hat, oder? Also der Hund frisst ja jetzt sowieso nur einmal, ein bis zweimal am Tag, aber auch nach der Fütterung, dass es einfach nicht so, ja, den Blutzucker ansteigen lässt, die Gärung, oder?
Und vor allen Dingen nach einer gewissen Zeit auch wieder in einem unteren Level ankommt, nicht oben bleibt.
Ja, genau.
Und ja, das ist total wichtig. Und es gibt natürlich auch andere Indikationen. Also unser Gluco ist ja kein Spezialfutter für eine gewisse Zeit, sondern ist ja darauf ausgelegt, dass man den Hund dauerhaft, ohne dass er irgendwelche Mineral- oder Vitalstoffe vermisst, füttern kann. Und das war uns ganz wichtig, dass wir wirklich kein Futter machen, was so partiell zu füttern ist. Und dann steigt man wieder oben auf was anderes, sondern generell damit auch über eine lange Zeit gut klarkommen kann.
Ja.
Und ja, das ist, denke ich mal, es gibt viele weitere auch Einsatzgebiete, worüber man mit seinem Tierarzt einfach mal sprechen kann.
Genau.
Es gibt ja auch andere Krankheiten, die erfordern, dass man
auf die Zellen achten sollte oder wo man besonders auf den Stoffwechsel achten sollte, ne?
Oder auch auf die Zufuhr von Kohlenhydraten.
Ja.
Also das gibt es halt bei manchen Parasitenbefallsituationen, ist es manchmal angeraten, wirklich da auch ein bisschen aufzupassen.
Ja.
Oder auch in der Onkologie ist es oft ratsam, wirklich zu schauen, dass man niederglykämisch füttert. Also das, denke ich, das kann man mit den Tierärzten besprechen und dann sehen, ob das eine Variante ist, die man gehen kann.
Wir dürfen hier keine Krankheitsbilder aufzählen, aber man kann das ganz einfach bei uns nachfragen, wenn man sich dann bei Medical einfach kurz beraten lässt dazu, und dann kriegt man doch gute Empfehlungen
zu. Es ist immer, jeder Stoffwechsel ist individuell, jedes Krankheitsbild ist individuell, und von daher ist es ganz wichtig, dass man bei anderen Einsatzgebieten auch sich tierärztlich beraten lässt.
Genau. Gluco gibt es auch nochmal in der kleinen Pressform, Gluco Mini. Gerade auch so, es gibt ja so Rassen wie der Pomeranian zum Beispiel, die auch mal so dazu neigen, da ein bisschen Probleme mit zu haben. Das haben wir dann in zwei Größen gemacht.
Genau, der Dackel, die ganzen Cocker-Spaniel-Varianten, Altipoo, also die sind alles, was auch vom Pudel abstammt, hat auch ein erhöhtes Diabetesrisiko. Und das sind ja alles kleine Rassen.
Warum eigentlich? Der Pudel ist ja oft wählerisch, das heißt, vielleicht da ist man noch dann öfter mal ein bisschen flexibler mit der Ernährung, oder weiß man das gar nicht immer so, woher das kommt?
Ja, also es ist eine genetische Disposition, die einfach im Pudel so
vorhanden ist.
Aber es ist tatsächlich auch so, dass die Verhaltensfütterung natürlich auch einen Diabetes triggern kann. Mhm. Das heißt, wie du jetzt sagst, ein Pudel, der mäkelig ist, der kriegt natürlich auch mal so ein Leckerchen. Und das, was am besten schmeckt, das bekommt er dann.
Mhm.
Und das ist bei den kleinen Rassen ja oft so ein bisschen das Verhängnis, dass die Besitzer nicht so konsequent sind wie bei den großen Rassen, die sowieso per se alles fressen.
Genau. Vor allen Dingen muss man natürlich auch erstmal das Wissen haben, dass es hier nicht nur um Zucker in der Reinform geht, sondern halt verschiedene Lebensmittel, die aber so in der gleichen Art und Weise verstoffwechselt werden, ne? Wie zum Beispiel Obst oder Kohlenhydrate, zu viele Kohlenhydrate oder, ich meine, was gibt es da noch alles?
Also es ist so,
Zucker.
Ja, grundsätzlich. Jeder Baustein wird am Ende zu Zucker verarbeitet.
Ja.
Der eine schneller, der andere langsamer.
Mhm.
Und die kurzkettigen Kohlenhydrate wie reiner Zucker oder weißes Mehl, wenn man jetzt dem Hund Kekse macht mit weißem Mehl, das sind natürlich Zuckerformen, die Einfachzucker, die sehr, sehr schnell ins Blut gehen und den Blutzucker ansteigen lassen. Und aber trotzdem auch Proteine werden zu Zucker verstoffwechselt am Ende. Nur viel, viel langsamer. Und das ist natürlich dann für den Zweck wesentlich zuträglicher. Mhm. Auch Fette werden zu Zucker verarbeitet. Ne?
Gibt es da dann so Wechselwirkungen zwischen den Zutaten? Also wird Protein anders verstoffwechselt, wenn es in reiner Form gegeben wird, im Vergleich zu, wenn es dann zusammen mit Gemüse und langkettigen Kohlenhydraten gegeben wird? Oder?
Ja, also Protein generell als Mono wird ja eh durch seine Form des Proteins relativ langsam zu Zucker verstoffwechselt. Mhm. Aber wir sind ja immer auch im Thema Darmgesundheit unterwegs und deswegen ist für uns die Fütterung in Kombination mit natürlichen Ballaststoffen, also ich spreche jetzt nicht nur von Chiasamen oder Leinsamen, weil Gemüse sind ja hauptsächlich Ballaststoffe, einfach für die Darmfunktion wesentlich zuträglicher.
Welche Rolle spielt der Darm in diesem ganzen Konstrukt von Diabetes und Co.?
Ja, der Darm ist ja sowieso immer eins der zentralen Organe. Auch was die Verstoffwechselung von Zucker angeht, ist es so, dass der Darm, je mehr Ballaststoffe er hat, desto mehr, also wie soll ich sagen, desto langsamer geht der Zucker ja auch ins Blut.
Ja.
Das heißt, die Ballaststoffe wie Gemüse und andere Ballaststoffe sind sozusagen, kann man sagen, so eine richtige Zuckerbremse.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, erstens mal durch die Anregung der Darmperistaltik, dass der Hund einfach auch Stuhlmengen bildet, um auch Ausscheidungen machen zu können, aber auch sozusagen tatsächlich als Kohlenhydrat- und Zuckerbremse.
Deswegen sagt man beim Mensch immer erst das Gemüse oder den Salat essen und danach dann das Pasta-Gericht, oder?
Ja, ja. Genau. Oder zumindest immer komplett alles essen.
Ja.
Das heißt, man spricht ja dann von nackten Kohlenhydraten. Also wenn man jetzt dem Hund so
keine nackten Kohlenhydrate.
Nein, nackte Kohlenhydrate. Nackte Kohlenhydrate. Und es gibt nackte Kohlenhydrate und bekleidete Kohlenhydrate.
Ja.
Das kann man sich, finde ich, immer ganz gut merken. Ja.
Aber nicht bekleidet mit der leckeren Sahnesoße, sondern...
Nee, ja, bekleidet mit Ballaststoffen.
Ja.
Und auch Fette sind Bekleidung.
Ja.
Dann ist es so, dass man dadurch schafft, natürlich den Blutzucker wesentlich stabiler zu halten.
Mhm.
Und mit nackten Kohlenhydraten, sage ich jetzt mal, dem Hund einfach ein Stück Weißbrot zu geben.
Mhm.
Das sind nackte Kohlenhydrate, ohne Fett, ohne Gemüse, ohne irgendwas drauf.
Das ist übel.
Das ist nicht gut.
Nee. Das heißt, der Darm spielt eine wichtige Rolle. Welche Organe noch? Die Leber?
Leber, genau. Mhm. Da kamen wir noch gar nicht dazu. Auch beim Hund ist es so, dass, wie beim Mensch auch, dass er durch die erhöhte Aufnahme von Kohlenhydraten, die ja in Zucker umgewandelt werden, auch und die nicht in den Körper eingebaut werden können, wo bleiben sie? In der Leber.
Ja.
Das heißt, die Leber ist so also eins der ersten Organe, an denen wir sehen können, dass irgendwas im Argen liegt.
Mhm.
Auch der Hund kann eine Fettleber entwickeln. Das heißt, es bilden sich Ablagerungen sozusagen auf der Leber, die die Arbeit der Leber behindern.
Ja.
Und das ist, wenn die Glucose oder der Zucker nicht mehr in die Zellen kommt, dann schwappt er zurück auf die Leber und bleibt dort hängen. Und das ist, wenn man dann auch mit dieser Vorsorge und dem Fructosaminwert vielleicht auch mal schnell einen Ultraschall auf der Leber machen lässt, um zu gucken, ist da schon was im Argen?
Ja.
Dann ist das auch ein sicherer Hinweis, dass man was tun muss.
Ja. Das heißt, es ist wie immer, der Hund hat nicht auf einmal Diabetes aus dem Nichts, sondern das ist immer eine Vorgeschichte, die auch die anderen Organe betrifft und so weiter, weshalb dann auch die Vorsorge in dem Bereich dann eigentlich besonders wichtig ist.
Ja, natürlich. Ja. Also es gibt natürlich Ausnahmefälle wie Schockdiabetiker, die auch von einem auf den anderen Tag aus irgendeinem Grund Diabetes bekommen.
Mm.
Aber die Regel ist es nicht.
Ja.
Die Regel ist immer eine lange, lange Vorzeit.
Gibt es beim Hund eigentlich auch so Schwangerschaftsdiabetes oder so? Trächtigkeitsdiabetes?
Also da bin ich jetzt tatsächlich überfragt.
Ja.
Das weiß ich.
Finden wir dann nochmal raus.
Ja, das müssen wir echt nochmal rausfinden.
Falls es jemand von euch weiß, könnt ihr es ja kommentieren.
Ja,
genau. Okay, was habe ich noch vergessen, Mama? Gibt es noch irgendwas?
Ja, also ja, vielleicht ist es auch so, dass man auch immer mal es ist so, mit der Fütterung deckt man ja so, sage ich mal, die grundsätzliche Versorgung ab beim Hund. Ne?
Ja, die Basis.
Genau, also es ist eine gute, stabil, wie bei uns Menschen auch. Wir ernähren uns gesund. Aber es ist ja oft so, dass je nach Lage oder nach Situation oder fortgeschrittener Situation, man dann auch einfach auch noch ein bisschen mehr tun kann als das.
Ja. Ja.
Und da wäre es so, dass wir ja auch gezielt daran arbeiten, immer wieder Produkte zu entwickeln, die auch nochmal so einen Push in den Stoffwechsel geben.
Ja. Hm? Ja.
Und das ist so, wo ich sagen kann, da würde ich auch mit den Tierärzten sprechen, ist das notwendig oder wäre es gut oder gewiss mal kurweise nochmal zu unterstützen.
Mhm.
Da ist auch beim Hund sind dann auch Sachen wie Boxhorn, Klee, die dann auch den Stoffwechsel nochmal gut ankurbeln können.
Ja, das heißt, wenn akut was vorliegt und man hat das Gefühl, man sollte da auf jeden Fall jetzt was tun, dann ist es ja auf jeden Fall ratsam, da noch Ergänzungsfuttermittel mit zuzunehmen. Ne?
Ja, und auch, soll ich sagen, alleine schon die moderate Gewichtsabnahme durch Bewegung, die kann auch die Stoffwechsellage in Verbindung mit dem Futter auch schon auf jeden Fall ganz gut positiv beeinflussen.
Ja, genau. Ja, sehr interessant.
Ja,
ist auf jeden Fall könnte man da, glaube ich, noch länger drüber reden. Aber ich glaube, das war mal ein guter Einstieg.
Ja.
Genau. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr zum Gluco sagt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne uns dann stellen. Und ja, dann bedanke ich mich für deinen ersten Podcast und wir suchen uns mal noch ein neues Thema fürs nächste Mal.
Ja, ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass da einiges gut zu verwerten ist für unsere Kunden und auch vor allem für unsere Tiere. Und bin gespannt auf eure Rückmeldung.
Wer übrigens mal interessiert ist an zum Beispiel Lesestoff auch im menschlichen Bereich, das ist ja auch für viele ein großes Thema, der kann uns auch gerne schreiben. Das sei ja immer sehr gute Tipps. Ne? Man kann ja schon mal in den Raum werfen, Glucose-Goddess ist wohl ein Begriff.
Ja, bedingt, ja.
Genau, aber da kannst du uns ja dann noch eine kleine Literaturliste zusammenstellen.
Genau, das mache ich gern.
Okay, gut.
Ja, dann. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.